Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, herzlich willkommen bei Radio Sai, Global Harmony Deutschland. Es begrüßt Sie das Team von Radio Sai Deutschland, am Mikrofon Dagmar Oelkers. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Viele werden erlebt haben, dass Baba uns immer wieder aufforderte, nach innen zu gehen. Dieses Thema hat mich seit vielen Jahren begleitet. Nun, da Baba seinen Körper verlassen hat, ist es umso wesentlicher für jeden Einzelnen von uns. So möchte ich nun gerne einige Aspekte dieses Themas beleuchten und mit Erfahrungen bei meinen ersten Besuchen in Prashanthi Nilayam seit 1986 beginnen. Vignaraja. Vinayakah Dhumaketu Dhanadhyakshah Balachandra Tunda Surpa Karnana Ganapati Namami In den ersten Jahren wurde ich bei der Anmeldung im Ashram immer wieder aufgefordert, den Orientation Talk, den Einführungsvortrag für Westler, zu besuchen. Jedes Mal erklärte uns der Vortragende, don't go outside, geht nicht aus dem Ashram hinaus, denn dort gibt es Händler, die euch übervorteilen und zu hohe Preise verlangen, unreines Essen, Bettler, Zerstreuung, Lärm, Geschäftigkeit. Im Ashram jedoch gibt es alles, was wir brauchen. Dort finden wir reines Essen, Ordnung und Ruhe. Zu Anfang habe ich dies wörtlich verstanden, so wie es auch gemeint war. Wenn wir in den Bazar hinausgehen, begegnet uns sogleich Zerstreuung, alles Mögliche, das die Sinne fesselt und uns ablenkt. Das Hinausgehen fördert also nicht die Besinnung auf Gott, auf unser eigenes Inneres, das, wofür wir nach Prashanthi Nilayam gereist sind. Baba selbst sagt dies unter anderem in seiner Ansprache vom 5. August 1988.
Viele von euch sind aus einer Entfernung von Tausenden von Kilometern hierher gereist. Aber statt innerhalb des Bereichs von Prashanthi Nilayam zu bleiben, schlendert ihr draußen herum. Draußen sind die Schwingungen alle weltlich. Ihr könnt leicht in schlechte Gesellschaft geraten und Kontakte eingehen, die euch spirituell schaden. Zieht den besten Nutzen aus dieser spirituellen Atmosphäre, dem höchsten Frieden und den göttlichen Schwingungen, die hier in Prashanthi Nilayam konzentriert sind. Bitte vermeidet jegliche Beziehungen, vor allem mit Fremden. Lasst die liebevolle Beziehung zwischen Baba und euch die einzige Verbindung sein. Diese Verbindung ist direkt. Baba hat keine Botschafter. Sich nach dieser direkten Herz-zu-Herz-Verbindung zu sehnen, ist wahre Hingabe. Vermeidet es, euch außerhalb des Ashrams aufzuhalten. Wenn der Körper umherwandert, wandert auch der Geist umher. Bedenkt, welch große Verschwendung es wäre, auch nur einen Augenblick die heilige Atmosphäre von Prashanthi Nilayam zu verlassen. Ich sage das zu eurem Guten und aus Sorge um euer Wohlergehen. Denkt immer daran, ihr seid hierher gekommen, um heilige Gedanken zu erfahren und euer Leben zu heiligen.
Mit der Zeit verstand ich die Aussage aber auch im übertragenen Sinne. Wir sollten mit unseren Sinnen und Gedanken nicht ständig in die äußere Welt hinausgehen, uns unnötig mit der äußeren Welt beschäftigen. Denn selbst wenn wir in Stille irgendwo sitzen, kann es passieren, dass unsere Gedanken im Außen, in der Welt umherschweifen. Bin ich aber ganz in meinem Inneren, ganz auf Gott ausgerichtet, kann ich durchaus in die äußere Welt hinausgehen, ohne von der Welt abgelenkt zu werden und ohne meine Konzentration zu verlieren. Eine Begebenheit macht die Bedeutung des Nach-Innen-Gehens für mich auf wunderbare Weise deutlich. Sie wird von einem ehemaligen Studenten am Brindavan-Campus erzählt und hat den Titel »Eine glückverheißende Fahrt«.
Einst fuhren einige Studenten und Lehrer verschiedener Fakultäten des Brindavan-Campus im Institutsbus nach Kodaikanal. Natürlich wollten wir alle in der Nähe unseres allerliebsten Swamis sitzen. Die Motoren dröhnten und unsere Herzen erhoben sich, als wir uns begierig bemühten, jede Silbe aufzunehmen, die den Lippen Bhagavans entschlüpfte. Unterdessen wand sich unser Bus beständig die Serpentinenstraße entlang nach Kodaikanal hinauf. Die sanft leuchtende Glut des Morgens erwies ihrem Herrn und Meister, unserer göttlichen Mutter, ihre Ehrerbietung, indem sie den heiligen Schein seines Haares in einem gedämpften goldenen Schein entflammen ließ. Wir waren alle umhüllt von der alles umarmenden Mutterliebe der göttlichen Gegenwart und erfreuten uns dieses Augenblicks, versunken in die Musik der Sphären. Die erhabene Schönheit der sommerlichen Natur entfaltete sich, als unser Blick auf duftende Hügel und über Täler fiel, während hoch oben im blauen Meer des Himmels schimmernde Maiwolken ihre Segel setzten. Der leichte Wind sprach zu uns in einem sanften und gedämpften Ton. Wir bewunderten jeden zarten, smaragdfarbenen Grashalm. Die Vögel zwitscherten uns ein Lied über Schönheit und Wonne. Wir befanden uns inmitten all dessen und unsere entzückten Herzen standen still. Kein anderer Monat ist so süß wie der Mai in Kodaikanal. Als unser Bus anhielt, ahnten wir kaum, dass die Vorsehung eine erhebende Gegenüberstellung für uns bereithielt, nämlich die Erfahrung des Schöpfers einerseits und seiner Schöpfung andererseits. Unsere Augen erblickten die Pracht eines Wasserfalls, bekannt als die Silberkaskade. Wir alle waren bezaubert von diesen Silberstrahlen, die feurige Bergwand hinunterdonnerten, um unten gewissenhaft einen Teich zu formen. Ehrlich gesagt, die Entfaltung der Natur, auf die wir von unserem gemeinsamen Logenplatz mit Gott aus blickten, war ein solch bewegendes Erlebnis, dass wir alle von Liebe für seine wundervolle Schöpfung ergriffen waren. Dieser Anblick hatte den Dichter in uns erweckt, und gerade als wir im Begriff waren, ins Schwärmen zu geraten, wurde der Vorhang aufgezogen und ein noch gewaltigeres Drama folgte. Eine klangvolle Stimme zerschmetterte die Stille. Die Jungen schauen unentwegt hinaus. Schönheit ist draußen, nur Gott ist innen. Wir waren erstaunt, festzustellen, dass Baba uns hierdurch mitteilte, dass die Ekstase und das Ergriffensein von Poeten wie Kalidasa angesichts der Natur fast eine Sünde sei. Noch einen Moment zuvor hatten wir in dem Glück geschwelgt, die wenigen Auserwählten zu sein, und im nächsten Augenblick fühlten wir uns eher als Sünder, denn als Heilige. Unsere Reaktionen darauf waren abhängig von der Zahl der Jahre, die wir erlebt hatten. Im Wesentlichen waren wir Jungen nicht in der Lage, dies mit unseren bisherigen Überzeugungen in Einklang zu bringen. Daher waren wir perplex und sprachlos, als wir nun in einen Strudel desillusionierender Gedanken gezogen wurden. Gerade als wir im Begriff waren, in den inneren Abgrund zu stürzen, da wir nicht mehr wussten, ob wir auch die Schöpfung noch lieben durften und nicht nur den Schöpfer, half uns Baba liebevoll und barmherzig aus den Fängen des Dilemmas. Sai Ma erklärte uns, dass man im Leben immer wachsam sein müsse, für das Zwiegespräch mit Gott, besonders mitten in einem Rendezvous mit der Natur. Es ist nicht falsch, von Prakriti angezogen zu sein, aber man sollte nie Purusha aus dem Blick verlieren.
Thank you.
Einmal hatte ich selbst ein Erlebnis, das mir die Bedeutung der Erfahrung von Natur einerseits und innengerichtet sein andererseits deutlich machte. Vor vielen Jahren, als man den Ashram abends noch hinter dem Gästehaus unterhalb des Meditationsbaums verlassen durfte, erfreuten eine Freundin und ich uns häufig nach dem abendlichen Bhajan-Singen an der Weite der indischen Landschaft im Abendlicht. Was für ein herrlicher Anblick sich uns jedes Mal bot. Die weite Ebene, umsäumt von Hügeln dahinter, oft im Dunst, der weite Himmel, stimmungsvoll gefärbt. Das war der Zauber Indiens für mich. Gelegentlich jedoch ging ich nach dem Singen nicht nach draußen, sondern in den Tempel zur Meditation. Dort erlebte ich einmal etwas Unbeschreibliches. Ich befand mich im Kosmos, im Universum, umgeben von tiefer Dunkelheit und unzähligen Sternen, in unendlicher Weite, Tiefe und Stille. Hier erlebte ich in diesem Moment Einssein, Verbundensein mit Gott. Wozu brauchte ich da noch die Schönheit der äußeren Welt? Baba spricht in der Dasharaansprache vom 22.11.2001 darüber, dass sich die Menschen vorwiegend mit der äußeren Welt beschäftigen.
Man has conquered himself. Man has conquered all, but he has not conquered himself.
Der Student von heute erwirbt umfangreiches weltliches Wissen. Dennoch ist er nicht fähig, sein wahres Selbst zu erkennen, da er sich ausschließlich an den Erfahrungen seines Körpers und Verstandes orientiert. Was nützt es, so viel Wissen über rein materielle, physische und weltliche Dinge anzuhäufen? Aus dem Grund meinte Churchill einst: Der Mensch hat alles bezwungen, doch nicht sich selbst.
Anni telusukogalugutunnadu manavudu, kani taanevaru tannu telusukolekapothunnadu ee vidyavantudu. తానెవరూ తెలుసుకోవటమే నిజమైనటువంటి యొక్క పాజిటివ్. జగత్తునందు జరిగేటువంటి సర్వ విషయములు కూడా గుర్తించి వర్తించటము ఇది కేవలము ఒక నెగటివ్ లక్షణాలు.
Heutzutage besitzt der Mensch die Möglichkeit, alles über die äußere Welt zu erfahren. Doch seine eigene Wirklichkeit kennt er nicht. Sich selbst wahrhaft zu kennen, ist positiv. Doch zeugt es von einem negativen Wesenszug, wenn ein Mensch nur über weltliches Wissen verfügt, egal wie umfangreich dieses Wissen sein mag.
ఎంత చదువు చదివినప్పటికీ ఇది అనుభవమైనటువంటి యొక్క మార్గములో ప్రవేశపెట్టక అన్యులకు దీనిని ఆదర్శాన్ని నిరూపించక కేవలం చదివినటువంటి యొక్క డిగ్రీని మాత్రమే చేతియందు ఉంచుకొని ఉద్యోగం 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 అని ఉద్యోగ నిమిత్తమై సంచరించటము ఇది సరైనటువంటి యొక్క విద్యార్థి యొక్క గుణములు కాదు.
Es ist nicht das Merkmal eines guten Studenten, wenn er, den Kopf vollgestopft mit weltlichem Wissen und verschiedenen akademischen Titeln, auf Arbeitssuche umherzieht, dabei den Durst nach spiritueller Erfahrung versiegen lässt und keinen Wunsch verspürt, anderen ein Vorbild zu sein.
పోరవచ్చు రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు హేమ గోదానము ఇయ్యవచ్చు గగనమందున్న చుక్కలు లెక్క గొనవచ్చు జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు దేహేంద్రియములరికట్టి మనసు నిలిపి అంతర్ముఖము చేసి నిశ్చల సమాధి నిష్ఠుడై నిలువలేడు.
Es mag einer alle Arten von Wissen gemeistert haben und der größte unter den Gelehrten werden. Als Kaiser geboren, mag er mutig und furchtlos Kriege geführt haben. Er mag über ein großes Königreich geherrscht haben oder große Mengen Goldes und viele Kühe aus Wohltätigkeit verschenkt haben. Es mag ihm sogar gelingen, alle Sterne am Firmament zu zählen und alle Arten von Lebewesen zu benennen. Doch trotzdem ist er nicht fähig, die Sinne zu beherrschen, den unruhigen Geist zu besänftigen, sich nach innen zu wenden und in Gleichmut verwurzelt zu bleiben.
మానవుడు బాహ్యమైన లౌకికమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతిని అనేక రకములుగా వర్ణించవచ్చును. క్షణములో చంద్రమండలము చేరి చంద్రమండలము యొక్క విషయాన్ని కూడా గుర్తించవచ్చును. కానీ చంద్రమండలం వెళ్ళడానికి మాత్రమే తనకు దారి కనుక్కున్నాడు. కానీ ఆరయించి తన అంతరాత్మకు పోవడేటువంటి దానికి ఏమాత్రమూ దారి తెలుసుకోవటం లేదు. కనుక ఈనాటి మానవుడు అనగా విద్యావంతుడు తనలో ఉన్నటువంటి యొక్క సత్యతత్వాన్ని గుర్తించడానికి తగిన కృషి చేయాలి.
Der Mensch mag imstande sein, die unterschiedlichen Aspekte der Natur zu beschreiben und bis ins kleinste Detail zu erläutern. Er mag imstande sein, in einem Augenblick zum Mond zu fliegen und ihn gründlich zu erforschen. Obwohl der Mensch Hunderttausende von Kilometern zum Mond reisen kann, ist er unfähig, sich auch nur einen Zentimeter nach innen seinem Herzen zuzuwenden. Daher ist wichtig, dass Studenten und Gelehrte der heutigen Zeit die wahre und eigentliche Natur des Menschen erforschen.
Valmiki Ramayanam rasadu, kani Ramanu chadivinanta chadivulu Ravanudu kudanu chadivadu. Ravanudu kudanu samanyamainatvanti vadu kadu, sakala vidyalu kudanu nerchinatvanti vadu. Kani Valmiki emannadu, Ravanulo nama murkha annadu. Ravanudu otti murkhudu, Ramule jnani. కనుక చదివినటువంటి చదువు లోపల ఒకరిని జ్ఞాని అన్నారు, ఒకటి మూర్ఖుడు అన్నాడు.
Der weise Valmiki erzählt in seinem Epos Ramayana, dass sowohl Rama als auch Ravana über vergleichbar umfangreiches Wissen verfügten. Ravana war keine gewöhnliche Person, denn er hatte viele Fähigkeiten entwickelt. Doch wie charakterisierte Valmiki Ravana? Er sagte, Ravana ist ein Narr, Rama dagegen ein Weiser. Mit diesen Worten bezeichnete Valmiki den einen als Narren und den anderen als Weisen, obwohl beide über vergleichbares scholastisches Wissen verfügten.
చదివిన చదువులను ఆచరణలో పెట్టి ఇతరులకు ఆదర్శాన్ని నిరూపించి దేశానికి తగినటువంటి యొక్క సంక్షేమాన్ని అనుభవింపజేసేటువంటి వాడు రాముడు. కాని ఇంద్రియములకు లోనుడై ఇంద్రియములకు వశుడై కేవలం చదువుని చదువును ఏమాత్రమూ గుర్తించుకొనక కేవలం జీవితమంతా కూడాను ఇంద్రియ సంబంధమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ కట్టకడబటికి తన దేహాన్ని తన రాజ్యాన్ని తన సర్వస్వాన్ని కూడాను భస్మం గావించుకున్నాడు రావణుడు.
Rama setzte das Gelernte in die Tat um, schuf Ideale, denen andere folgen konnten, und war zum Wohle des Landes tätig. Ravana dagegen wurde zum Sklaven sinnlicher Vergnügungen. Er praktizierte nicht, was er gelernt hatte, sondern vergeudete sein Leben auf der Jagd nach Sinnesbefriedigung. Schließlich verlor er alles, sein Königreich und auch sein Leben.
నైవ భోజ్యం సదానంద రూపం అద్వైతం. సదానంద రూపం అద్వైతం. సత్యం శివం సుందరం సదానంద రూపం శివోహం శివోహం. న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రం న తీర్థం న వేదయజ్ఞం అహం భోజనం న భోజనం నైవ భోజ్యం నకర్తం. సదానంద రూపం అద్వైతం. సదానంద రూపం అద్వైతం. సత్యం శివం సుందరం. సదానంద రూపం శివోహం శివోహం.
Wie das sich nach außen wenden zu Leiden führt und das Erkennen des Göttlichen im eigenen Inneren uns befreit, erklärte Baba 1980 in einem Brief an Hislop.
Der Prüfstein, an dem wir gemessen werden, ist nicht die Religion, zu der wir uns bekennen, nicht die Meinung, die wir vertreten, nicht die Parole, die wir rufen, sondern unser Tun, unser Einsatz, unsere Opferbereitschaft, unsere Ehrlichkeit und die Reinheit unseres Charakters. Erkenne, dass der Himmel in dir ist, und sofort sind alle Wünsche erfüllt. Alle Not und alles Leid hat ein Ende. Erkenne, dass du mehr bist als der Körper und seine Gegebenheiten, mehr als der Geist und seine Beweggründe, mehr als der Gedanke an Erfolg oder Angst. Die Menschen schauen nicht nach innen, sondern verlassen sich auf äußere Kräfte. Dies ist die Hauptursache allen Leidens. In Liebe, Sri Satya Sai Baba, am 30.09.1980.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. Auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich.
Auch im folgenden Zitat macht uns Baba darauf aufmerksam, dass wir alles in uns haben.
Der Frieden, Shanti, befindet sich nicht in äußeren Objekten. Er ist im Inneren. Niemand kann ihn euch auf einem Tablett servieren. Er kann nicht durch die Lehren eines Meisters erlangt werden. Er muss aus einem mitfühlenden Herzen, Hridaya, kommen. Der Frieden, Peace, ist im Inneren. Außen gibt es nur Stücke, Pieces. Alles Suchen außerhalb kann euch keinen Frieden geben.
Wie wichtig es war und ist, sich besonders nach dem Geschenk des Darshans nicht sofort nach außen zu wenden, zeigt folgende Aussage Swamis.
Suche immer einen ruhigen Platz nach meinem Darshan auf, wo du in Stille gehen und die Vervollständigung meines Segens empfangen kannst. Meine Energie strömt von mir aus, wenn ich an dir vorübergehe. Beginnst du danach gleich mit anderen zu sprechen, wird die eben empfangene Energie verschwendet und kehrt augenblicklich ungenutzt zu mir zurück. Sei versichert, dass alles, was auch immer meine Augen zu sehen bekommen, neu belebt und verwandelt wird. So wirst du Tag für Tag verändert. Unterschätze niemals, was mein Darshan bewirkt. Meine Gegenwart unter euch ist ein Geschenk, wonach sich die Götter in den höchsten Himmeln sehnen. Diese Gnade bekommt ihr hier täglich. Seid dankbar dafür. Der Segen, den du hier bekommst, wird sich zur rechten Zeit in deinem Leben manifestieren. Jedoch erinnere dich stets daran, wer viel bekommt, von dem wird auch viel verlangt.
Thank you.
Besonders im Angesicht von Schwierigkeiten im Leben, von Verzweiflung über eine Situation, von Krankheit und dergleichen, ertappe ich mich immer wieder, dass ich Hilfe von außen suche. Ja, mitunter kommt auch Hilfe von außen. Da hilft uns der Herr, indem er einen Menschen schickt oder eine Situation gestaltet. Aber mir scheint es eher wichtig zu sein, immer mehr zu lernen, mich besonders in solchen Phasen nach innen zu wenden, die gewünschte Hilfe im eigenen Inneren zu finden, in unserer göttlichen Quelle. In einem Brief an seine Studenten, an die Kinder der Unsterblichkeit, ruft Swami auch uns auf, zu unserer wahren Wirklichkeit zu gelangen, indem wir unser kleines Ich mit seinen Irrtümern und seinem Kummer zurücklassen. Dies sind Swamis Worte.
Kinder der Unsterblichkeit, denkt daran, dass ihr geschaffen seid mir zum Ebenbild, mir gleich, vollkommen. Geht über diese Erde aufgerichtet, mit hoch erhobenem Haupt, mit hochfliegendem Geist, mit für die Liebe weit offenem Herzen. Und glaubt an euch selbst und an Gott in euch, dann wird alles gut. Die Erde ist nichts als ein Ausdruck meines Seins, aus meinem Leben gemacht. Wo immer ihr hinschaut, ich bin da. Wo immer ihr geht, ich bin da. Wem immer ihr begegnet, ich bin's. Ich bin in jedem, in all meiner Herrlichkeit. Seht mich überall. Sprecht zu mir und liebt mich, der ich in jedem bin. Und dann werde ich aus jedem Antwort geben und euch in Herrlichkeit geleiten. Ihr könnt mich nicht an diesem Ort sehen und an jenem nicht, denn ich fülle allen Raum. Ihr könnt mir nicht entkommen, noch irgendetwas verbergen, denn vor mir gibt es nichts Verborgenes. Lebt, lebt, lebt in vollkommener Übereinstimmung mit meinen Gesetzen und Wunder werden geschehen. Denkt einmal nach. Lässt etwa ein Irrtum das freie Fließen meines Wesens durch euch ins Stocken geraten? Bittet mich jetzt, in diesem Augenblick, euch eure Irrtümer zu zeigen, in der Stille eurer Meditation. Lasst alte Erinnerungen in euch aufsteigen von meinem Unterbewussten in euch. Alte Denkmuster, alte vergessene Gefühle und Gedanken. Und nun taucht sie in das Meer des Lichts. Brennt sie aus eurem Bewusstsein aus, auf dass mein wahres Wesen durch euch erkennbar wird. Jetzt, in diesem Augenblick, seht vor eurem inneren Auge meine brennende Flamme, die sich höher und höher erhebt, da sie euch durchlodert. Es ist eine Flamme, die kühlt und reinigt und heilt. Eine Flamme, die euren geheimen Kummer lindert, die euch beruhigt und still werden lässt. Ruht aus in meiner Liebe. Lasst alles, was ihr durchgemacht habt, in euren vielen Erdenleben bis zum heutigen Tag, dahinschmelzen in meinem erlösenden Licht. Kinder meines Seins, lasst eure Sorgen und Ängste sich auflösen in mir. Lasst mich all euer Karma tilgen. Kommt zurück in mein göttliches Bewusstsein, das euer eigenes wahres Bewusstsein ist. Lasst euer kleines menschliches Ich schwinden, jetzt, in diesem Augenblick, während ihr zu mir kommt, der ich euer innerstes Selbst bin. Ihr seid nun mein leuchtendes, herrliches Selbst, nicht getrennt von mir. Verschmelzt mit mir, geht in mir auf, werdet ich.
Zuletzt hören wir in einer Erzählung, wie Brigo nach langer Suche Brahman findet. Brigo ist der Sohn Varunas, der als Schöpfer und Erhalter des Himmels, als König des Universums verehrt wird.
Glückseligkeit ist Brahman. Eines Tages ging Brigo, Varunas Sohn, zu seinem Vater und fragte ihn: Vater, würdest du mir bitte Brahman erklären? Der Weise erwiderte liebevoll: Sohn, niemand kann einem anderen Brahman erklären. Man muss seine eigenen Erfahrungen in der Meditation machen. Geh und meditiere und fahre mit der Selbsterforschung fort. Ich segne dich. Bhrigu ging in einen Wald und gab sich ganz der Meditation und der Selbsterforschung hin. Er kontemplierte über verschiedene Fragen, die sich auf die spirituelle Welt bezogen. Eines Tages dachte er, was ist das Wesentliche, das für die Existenz aller Lebewesen im Allgemeinen und des Menschen im Besonderen nötig ist? Es muss die Nahrung sein, entschied er. Der Mensch lebt, wächst und arbeitet nur aufgrund der Nahrung. Das Wesentliche für das Leben ist die Nahrung, also ist die Nahrung Brahman. Er rannte zu seinem Vater und sagte, Vater, ich weiß, was Brahman ist. Nahrung ist Brahman. Varuna erwiderte mit einem Lächeln, Nein, mein Sohn, Nahrung ist nicht Brahman. Geh und meditiere weiter. Bhrigu ging in den Wald und setzte seine Buße fort. Eines Tages dachte er, Nahrung mag wesentlich sein, aber wenn keine Energie da ist, wie kann die Nahrung dann verdaut werden? Was ist diese Energie? Es muss die Lebensenergie, Prana, sein. Also ist die Lebensenergie Brahman. So ging er also zu seinem Vater und sagte, Vater, ich weiß, was Brahman ist. Die Lebensenergie ist Brahman. Varuna erwiderte, Nein, mein Sohn, geh und meditiere noch ein paar Tage. Bhrigu gehorchte dem Gebot seines Vaters und meditierte weiter. Eines Tages dachte er, Nahrung ist wesentlich, Lebensenergie ist wesentlich, aber was ist wesentlicher? Wenn nicht der Wunsch zu leben und zu essen da ist, wozu sind dann Nahrung und Lebensenergie Nütze? Der Sitz des Wunsches ist der Geist. Also ist der Geist Brahman, entschied er. Bhrigu berichtete von seiner Entdeckung und sagte, Vater, der Geist ist Brahman. Varuna lächelte und sagte, Nein, Sohn, der Geist ist nicht Brahman. Geh und tue noch ein paar Tage Buße. Bhrigu setzte seine Meditation fort. Eines Tages dachte er, Nahrung ist wesentlich. Lebenskraft ist wesentlich. Der Geist ist auch wesentlich. Aber was ist noch wesentlicher? Solange einer nicht imstande ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wozu ist dann das Leben Nütze? Was ist der Sitz seiner Unterscheidungsfähigkeit? Es ist der Intellekt. Also ist der Intellekt Brahman, entschied er. Bhrigu ging und teilte es seinem Vater mit. Vater, der Intellekt ist Brahman. Varuna sagte wiederum, Nein, Sohn, der Intellekt ist nicht Brahman. Geh und tue noch einige Tage Buße. Bhrigu fuhr mit seinen Übungen fort. Eines Tages dachte er, Nahrung gibt Kraft. Lebenskraft gibt Energie, der Geist erzeugt Wünsche und der Intellekt stattet den Menschen mit Unterscheidungsvermögen aus. Aber ich muss herausfinden, was das letztliche Ziel des menschlichen Lebens ist. Ich muss es erfahren. Nach diesem Entschluss versank er wieder in tiefe Meditation. Eines Tages verspürte er eine unbeschreibliche Freude und saß da, ohne die äußere Welt wahrzunehmen. An jenem Tag kam Varuna auf der Suche nach seinem Sohn in den Wald. Er war glücklich, seinen Sohn im Zustand der Vereinigung mit Gott, Samadhi, anzutreffen. An dem Leuchten, das aus Bhrigus Gesicht strahlte, sah er, dass sein Sohn erkannt hatte, dass Brahman Seligkeit ist. Im Zeitalter der Upanishaden pflegten Eltern und Lehrer ihre Schüler zu ermutigen, Fragen zu stellen, ohne ihnen gleich die Antwort zu geben. Sie rieten ihnen, Selbsterforschung zu praktizieren und die Antworten selbst zu finden. Erfahrung ist der beste Lehrer. Thank you.
Hiermit verabschiedet sich nun das Team von Radio Sai. Ich danke Manfred Müller-Gransee für das Sprechen der Baba-Zitate, Jakob Merlein für den Vortrag des Erlebnisses des Studenten und Rita Schmidt für die Wiedergabe der Geschichte. Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Woche und Swamis Segen. Om Sai Ram. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Oelkers.